Die erste Saison in der MLS wurde erst ein Jahr nach 1995 gespielt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo in Swiftkirchen Mike Werner.
Moin noch von meiner Seite. Ich muss gerade sagen, ich muss ein bisschen lachen, weil Darian hat gerade sein Mikro geküsst. Das ist jetzt sein neues Ritual vor der Aufnahme. Das muss jetzt jedes Mal gemacht werden. Ja, warst du beim Konzert?
Nee. Tickets für knappe 600 Euro sind mir ein Stück zu teuer, um ehrlich zu sein.
600 Tacken hat das gekostet?
Ja, ich glaube, kommt drauf an, wo du sitzt. Entweder ganz oben oder ganz unten. Ich weiß gar nicht, was teurer ist. Wahrscheinlich nah dran sein, ne? Gibt ja wahrscheinlich dann auch Innenraumfüllung. Alles schön dann auf den Rasen da in Gelsenkirchen, kann man eh keinen Fußball spielen.
Ich würde sagen, ist halt ein Steher dann, ne? Also Steher, kein Zwanni für einen Steher, ne? Also wer darf das eigentlich nicht kosten? Für den Steher.
Hast du mitbekommen, dass das Testspiel gegen Panathinaikos Athen von Braunschweig für Zuschauende 15 Euro gekostet hat?
Boah, das ist frech.
Ist eine Frechheit. Das ist zu viel. Vor allem für ein Testspiel gegen so einen kleinen Pissverein da.
Genau, gegen Eintracht. Fünfer hätte ich bezahlt. Wie geht's dir? Bist du ein bisschen abgekühlt jetzt vom Unwetter?
Ja, wir leben ja genau an dem Tag auf, an dem in Deutschland mal das schöne Wetter Einzug gehalten hat. Und dementsprechend dachte ich mir, ich genieße die 30 Grad und dann habe ich ganz vergessen fast, dass ich noch Training habe um 11 und dann habe ich das ganze schöne Wetter auf dem Trainingstag, auf dem Trainingsplatz verbracht und bin dann zurück im Regen gefahren. Heißt, ich konnte wenig genießen, habe viel geschwitzt. Ich glaube, ich habe fast 4 Liter getrunken. Das habe ich noch nie beim Fußball, weil ging einfach nicht.
Ja gut. Ist natürlich ein bisschen anstrengend jetzt für dich. Bei mir muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Gestern war irgendwie Unabhängigkeitstag von Kolumbien. Und irgendwie, ich weiß nicht, heute ist hier...
Du hast geheiratet.
Heute ist kolumbianische Hochzeit. Also hier fahren die ganze Zeit hupende Autos lang. Also auch so LKW-mäßig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Ich hoffe nicht. Aber wir können es jetzt nicht ändern. Ansonsten wollen wir uns nochmal bedanken für die letzte Folge. Die erste Preview ist sehr gut reingekommen. Ist unsere beste Folge geworden. Von daher, wenn ihr die noch nicht gehört habt oder neu seid, hört da auch noch gerne rein. Da besprechen wir die Teams 18 bis 10. Da gibt es da die erste Preview. Heute gibt es die zweite, die fehlenden neuen Mannschaften. Vorher müssen wir noch sagen, die Tipprunde ist auch gestartet. Da könnt ihr gegen uns tippen. Den Link gibt es auf Spotify und auf Instagram.
Ja, ist sowohl in den normalen Podcast-Infos als auch noch in diesen Shownotes, heißt von der Folge. Sonst gibt es eigentlich immer nur, wie fast immer, das Gleiche zu sagen. Wenn euch dieser Podcast sehr gefällt, gerne eine Bewertung da lassen, einfach auf die Maske gehen, dann Podcast bewerten und einfach die Bewertung einklicken, die für euch passt. Am besten natürlich 5 Sterne, wenn es euch so gut gefallen hat. Und wenn ihr Anmerkungen habt, man kann jetzt bei Spotify Kommentare schreiben, ich werde aber nicht schlau wo. Falls das einer weiß, gerne schreiben, weil ich habe es wirklich nach mehreren Stunden Suchen nicht gefunden. Wenn mir da jemand Abhilfe schaffen kann, dann wäre das top. Sonst natürlich einfach auf Instagram 100% Podcast. Und damit haben wir eigentlich schon fast alle Formalien durch, oder?
Ja, ich würde sagen, wir können auch reinstarten, weil ich glaube, heute haben wir auch viel zu besprechen. 9 Mannschaften sind es wieder. Wir gehen wieder der Reihe nach durch von unten nach oben. 9. Platz, war letztes Jahr die Hertha. Bei der Hertha hat sich ein bisschen was verändert auf der Trainerbank. Pal Dardai ist nicht mehr Coach der alten Dame. Dafür jetzt Christian Fehl, der letztes Jahr bei Nürnberg war, ist bekannt für sein 4-3-3, hat einen recht aktiven Spielstil. Wie siehst du denn seine Verpflichtung erstmal?
Nachvollziehbar, weil auch wenn Pal Dardai mich jetzt nicht mögen wird, aber ich würde ihm schon ein gewisses Konzept fehlen attestieren. Was ich immer noch nicht gut finde, dass Hertha ihn in anderer Position weiter beschäftigt, weil man muss sich irgendwann von dem Typen Dardai emanzipieren, weil sonst hat man das Gleiche wie jetzt, oder wie vielleicht, hoffentlich nicht, aber es könnte so sein, dass es mit Fehl einfach so einen kleinen Downer gibt, so einen kleinen Dip, Und dann werden die Stimmen natürlich nach Dardai recht groß, recht schnell auch. Da sehe ich immer ein bisschen das Problem. Dennoch bin ich von Fjell und den Transfers, die getätigt wurden, recht überzeugt. Man hat einen Diego Demmer aus Napoli loseisen können. Da war man ja schon letztes Jahr dran. Man hat Lukas Schuler aus Magdeburg geholt, von dem ich sehr, sehr viel halte. Dann, boah, hilf mir mal kurz.
Kevin Sesser von Heidenheim, ablösefreier Transfer. Stimmt, mit ja. 23 Jahren noch einen, also Potenzial auf jeden Fall, hat sich jetzt aber, glaube ich, verletzt. Wird erstmal ein bisschen fehlen. Aber ich würde sagen, auch auf perspektivische Sicht ein guter Transfer. Dann dazu noch Michael Cuisance von Venezia gekauft. Der hat ja letztes Jahr bei Osnabrück gespielt, per Laie. Ist auch noch mit 24 in einem Alter, wo man auch noch vielleicht ein bisschen was entwickeln kann. Auf Abgangsseite muss ich sagen, ist es recht überschaubar. Also man hat Suat Serdar verkauft, hat da 4,5 Millionen für eingenommen zu Hellas Verona. Damit hat man, denke ich, alles richtig gemacht. Bisschen weh tut Benz Dardai, der zu Wolfsburg gewechselt ist, ablösefrei. Und ja, noch erwähnenswert würde ich sagen, Peter Pekarik hat jetzt mal seinen Vertrag auslaufen lassen. Ich denke mal, da geht es dann eher Richtung Karriereende, aber natürlich auch eine Identifikationsfigur für Hertha gewesen. Der war da, glaube ich, über 10 Jahre. Also
ja,
den wirst du vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Platz, aber vielleicht im Mannschaftsgefüge merken, dass er fehlt.
Ja, das stimmt. Nochmal zu Fjeds System. Du hast ja schon angesprochen, es wird wahrscheinlich ein 4-3-3 werden. Wie es dann im, ich sag mal, im Spiel aussieht, ist wieder was anderes, weil bei Nürnberg hat er oft das 4-1-4-1. Also ist auch eigentlich nur eine abgewandelte Form vom 4-3-3 oder halt das klassische 4-2-3-1. Also ob er mit einem Sechser oder mit Zweien spielt, das bleibt abzuwarten. Rein vom, ich sag mal, von der Kaderstruktur würde ich ihm eher das 4-1-4-1 ans Herz legen, weil man, glaube ich, mehr Achter als Sechser auf dem Plan hat. Aber allgemein kann man sagen, dass vor allem die Sechser-Achter-Positionen doch recht gut gefüllt sind mit Spielern. Ich glaube, ja. 9, wenn man noch die, ich sag mal, die es auch spielen können, wie ein Niederlechner, der ja auch nach hinten ziehen kann, oder vielleicht auch mal einen Martin Dardai, der nach vorne gehen kann, die mal rauslässt, dann sind wir trotzdem bei 9 Mittelfeldspielern, was
ja, es so ist schon viel ist. Es ist schon wieder sehr aufgebläht, bisschen wie letztes Jahr. Es ist dieses Jahr nicht ganz so schlimm. Also letztes Jahr war das ja, da waren es ja gefühlt 2 Kader. Dieses Jahr finde ich es immer noch ein bisschen viel. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Im Tor sehe ich Tjaak Ernst ganz klar gesetzt. Hat ein bisschen überraschenderweise eine sehr gute Saison gespielt, war ja eigentlich nicht eingeplant als Stammtorwart. Gersbeck dahinter, damit hat man doch eine überdurchschnittliche Torhüterposition, würde ich sagen. Mhm. Ja, dann wird es eine Viererkette werden. Da rechts sehe ich da schon Jonjo Kenny. Dahinter hätte man dann das Eigengewächs Eitschberger. Und links würde Karbovnik, denke ich mal, verteidigen. Dann hast du halt noch so einen Seefug, der halt noch flexibel irgendwie überall spielen kann, auf A6 Außenverteidiger, den da auch immer reinwerfen kannst. Und die IV hat man halt so eine Mischung aus Talente und Erfahrung. Also auf der einen Seite Martin Dardai und Linus Gechter, die so ein bisschen das frische Blut reinbringen, Eigengewächse. Und auf der anderen Seite dann so die Erfahrung, Kempf, Toni Leistner und ja, Rogel noch. Oder Rochel, ich weiß nicht.
Ich weiß gar nicht, ob der da noch groß eine Rolle spielt.
Ich habe mal aufgeschrieben.
Ich habe mir jetzt erstmal, ja gut, ich habe mir jetzt erstmal das Innenverteidiger-Duo Leistner-Kempf aufgeschrieben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kempf statt, oder dass Martin Dardai statt Kempf kommt. Und dann ist es eine Reihe vorher halt, wie man es aufstellt, spielt man halt mit einer Doppel-6 oder ich habe mir jetzt aufgeschrieben mit einer 6 und 2 Achtern. Ich denke, man hat Diego Demme nicht umsonst gekauft. Man war sehr lange hinterher, er kann diese Sechser spielen und davor hätte man dann Maser, der ja Sechser, also nicht Sechser, aber Achter, Zehner eher spielt und daneben Sessa, wo du gerade meintest, der ist jetzt verletzt, aber
ich würde auch noch,
man kann da eigentlich fast...
Ich würde Pascal Clemens halt auch noch gerne oft sehen, weil der halt auch mit 19 Jahren gute Rückrunde gespielt hat, den würde ich mir schon auch
oft wünschen. Man hat auch... ich sag mal schon, Player to Watch. Vor allem bei Hertha ist Momo Loon, oder Loom, glaube ich, ist im Trainingslager dabei. Hatte ja, glaube ich, auch schon Profiluft schnuppern können. Und auf den sollte man sehr, sehr gespannt sein, weil der als echt großes Mittelfeldtalent bei der Hertha gilt. Ich bin mal gespannt, wie er da in die Saison mit reinkommt, weil, ja, die Konkurrenz ist riesig.
Ja, das, also Hertha finde ich auch wieder einen sehr interessanten Kader. Einfach diese Jugendarbeit von Hertha ist so geil. Ich mag's. Vorne würde ich sagen, links, wenn er fit ist, ist er im Moment verletzt. Die ersten Wochen wird er auf jeden Fall fehlen, ist Rehse. Der ist gesetzt. Ich denke mal, durch die Verletzung wird er jetzt auch nicht mehr weggekauft werden, glaube ich zumindest.
Glaube ich
auch. Dann ja als Backup Gustav Christensen, der auch 19 ist. Auf der anderen Seite würde ich Martin Winkler vorne sehen oder ja, Palko Dardai kann das auch. Ja, und vorne hast du halt eigentlich, hast du ja nur einen Stürmer. Du hast aber auch gefühlt wieder drei, vier Leute, die das, die Ambition hätten. Also Tabakovic ist für mich halt gesetzt, aber Niederlechner, einen Schuler, einen Scherhardt, einen Prevliak, die könntest du auch alle aufstellen. Von daher sind sie gerade vorne, finde ich, echt unausrechenbar.
Stimme ich dir zu. Das ist auch so für mich ein kleines Problem, aber auch irgendwo, man muss gucken, dass alle bei Laune gehalten werden und ich sag mal, Niederlechner, Prevliak, Buchalakis auch, irgendwo auch ein Bilal Hussein, die wollen sich nicht hinten anstellen.
Nee.
So, und dann hast du vielleicht zu viel Qualität in der Breite, dass du es dir erlauben kannst, diese auch mal zwei, drei Spiele nicht spielen zu lassen. Weil Niederlechner ist einfach immer noch ein sehr guter Spieler, hat immer mal hinter Tabakovic gespielt, da muss man dann auch gucken, ob es diese Position, die er dann gespielt hat, überhaupt noch gibt. Lukas Schuler ist, denke ich, auch nicht Geige Nummer 3, sondern ist auch schon rein vom Körperlichen her an Tabakovic angepasst, auch für die Position so gemacht. Das bleibt halt abzuwarten, also wie man das so weiter spinnt.
Ja, ich würde sagen, also wenn nicht sogar zwei, also im Mittelfeld würde ich sogar zwei abgeben, im Vorne würde ich auch noch einen abgeben, weil allein auch aus finanziellen Gründen, die werden alle nicht wenig kosten. Und dann ist die Frage, ob sich Hertha das erlauben kann. Glaube ich nämlich eher nicht. Aber ich finde, Hertha sieht trotzdem sehr gut aus, finde ich. Mit Fjell hat man einen Coach, der vielversprechend ist, aber auch ein bisschen Risiko birgt. Hat man bei Nürnberg jetzt gesehen, dass es auch nicht, wenn es nicht gut läuft, es dann halt auch schwer werden kann. Aber ich sehe sie auf jeden Fall als Kandidat fürs obere Drittel.
Ja, ich finde auch, dass der Kader von Hertha recht gut zu Fjells Idee passt. Wenn wir jetzt mal beim Aufbauspiel gucken, man hat einen Karbovnik, aber auch beispielsweise einen Seefried, die gerne auch mal nach innen ziehen. Das hatte man ja bei Nürnberg letzte Saison öfter, dass da die Außenverteidiger invers gespielt haben. Seefried, du hast angesprochen, kann auch der 6 spielen und Karbovnik ist ja verbrieft, dass der seinen rechten Fuß auf der linken Seite ganz gut einsetzen kann. Und nach vorne hat man dann natürlich, ich sag mal, auch eine gewisse Torgefahr, die bei Nürnberg einfach letzte Saison gefehlt hat. Und man hat natürlich einen Ausnahmespieler,
zwei
Maser.
Für mich hat man mehrere Ausnahmespieler sogar.
Also hat man auch
einen Resen, Tabakovic und Maser. Auch
dieses Usun-ähnliche spielen könnte. Da sehe ich Maser auch, weil der hat auch eine sehr gute Abschlussqualität dafür, dass er noch recht jung ist und, ich sag mal, verspielt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Hertha und ich traue ihm einiges zu.
Ja, dann sind wir ja eigentlich einer Meinung da. Ich würde sagen, wir gehen auch dann eigentlich schon direkt weiter zum nächsten Team. Das wäre die Spielvereinigung aus Fürth. Da ist es recht überschaubar eigentlich, was passiert ist. Man hat Alexander Zorniger als Coach behalten. Er spielt ja das 5-3-2. Man hat 23 Spieler. Also ich habe es dir schon gesagt vorhin im Vorgespräch, am vierten Spieltag wird Fürth anfragen, ob man auf Neunerfeld spielen kann. Also mit 23 Spielern bei dem intensiven Spiel, das Zorniger spielen lässt, das sehe ich doch sehr kritisch.
Das stimmt auch, vor allem wenn man nur zwei Torhüter hat und der eine sich jetzt mittlerweile verletzt hat. Heißt, da steht man gerade mit einem Torhüter zu Buche. Und rein abgangstechnisch musste man viel hinnehmen. Es ist Namino Sieb gegangen, es ist Lemperle gegangen. Urbich ist auch wieder zurück zu Köln und Robert Wagner ist zu Pauli gegangen. Und richtig nachgelegt hat man noch nicht. Vor allem nicht auf die Position, die man verloren hat. Also man hat einen Futkeu.
Ja, von Frankfurt.
Entschuldigung, die Aussprache. Man hat ein bisschen was in der Innenverteidigung getan und auf dem Linksverteidiger, aber irgendwie fehlt mir da immer noch dieser Robert-Wagner-Ersatz.
Ich muss sagen, erstmal sind natürlich alles Stützen, die weggebrochen sind von der letzten Saison. Und jetzt hat man halt, ist auch so ein bisschen der Fürther Weg, den sie immer, also sie gehen ja oft auf Talente auch, haben sie jetzt auch geholt mit Reno Münz, U19 Leverkusen, Innenverteidiger. Matti Wagner, 19 Jahre, U23 Köln, Linksverteidiger, genau. Sind halt alles Spieler, wenn die einschlagen, ist super, aber haben halt noch keinen Leistungsnachweis gebracht im Profifußball. Roberto ja. Massimo auf A10 von Stuttgart gekommen, 23 Jahre, auch noch jung. Da ist viel Gamble, finde ich.
Ja. Und da stimme ich dir zu. Und man hat, finde ich, kommt drauf an natürlich, wie man spielen möchte, aber man hat nicht genau 1:1 Ersatz gefunden. Also Futkoi ist jetzt nicht der gleiche Spielertyp wie Amino Sieb. Der hat ein bisschen mehr Schnelligkeit, ein bisschen weniger Körperlichkeit. Aber dennoch wird, denke ich, Fürth eine Fürth-Saison spielen, heißt ungefähr da landen, wo sie immer landen. Man muss echt gucken, dass man nicht viele Verletzungen kriegt, weil sonst wird es eng. Wollen wir mal die Aufstellung durchgehen?
Ja, also im Tor Nahul Nöll, das ist eigentlich auch die einzige Option gerade, weil der Backup Nils Körber verletzt ist. Dann, ja, die Dreierkette, ja, stellt sich fast von alleine auf. Wir haben Maximilian Dietz, 22 Jahre, auch noch viel Talent. Michalski und ja, dann kann man sich entscheiden zwischen Itter und Gideon Jung. Und als Backup dann Reno Münz. Da würde ich eigentlich auch nochmal einen sehen. Also, ich sehe noch einen Torwart, einen Innenverteidiger und kann ich vorwegnehmen, ein Zentrum und einen Stürmer. Brauchen sie auch ja, noch, also meiner Meinung nach.
Zentrum ist sehr, sehr dünn. Da hat man Konzbruch und Green und den Georgier.
Wo ich nicht so
den Namen auszusprechen. Ja, nee,
ist das Georgier oder Grieche? Ich würde sagen Grieche vom Namen her, aber.
Ja? Weiß ich ja, okay. Nicht. Okay. Man hat in der Innenverteidigung hat man aber auch noch Philipp Müller, der jetzt die letzten Testspiele auch noch mit bestritten hat.
Er kann auch 6 spielen, also bei Transfermarkt stand er halt 6er gelistet, also gehe ich mal davon aus, dass er beides kann. Außenverteidiger sehe ich sie ganz, ganz solide aufgestellt mit Nico Gieselmann, Jon Calhanoglu auf links und rechts Simon Asta und Marco Meierhöfer oder Mamdi. Also da finde ich, das passt eigentlich. Ja, vorne haben sie also Zentrum Green, Massimo und Backup Konzbruch Pfaffenroth. Könnte man nochmal überlegen, ob man da noch was macht. Mhm. Und vorne mit einem Doppelsturm finde ich eigentlich auch noch dünn. Rigota Srebini, der kein gutes Jahr hatte letzte Saison. Plus dann Futkoi und Leander Pop. Ja, das ist halt, sind wenig Spieler, ne?
Man hat ja auch Rigota ganz gerne hinter zwei Spitzen. Also, dass er eher die 10 spielt und dann bräuchte man ja, Srebini und Futkoi oder halt, wie du meintest, Pop. Es ist sehr dünn alles und das ist auch die größte Schwäche von Fürth, weil einfach noch nicht diese Endqualität da ist. Es sind nicht die, also es sind viele interessante Spieler gekauft worden, aber vor allem die Positionen, die wichtig sind, also Sechser und Sturm, da fehlt es mir einfach noch ein bisschen an nachgewiesener Qualität.
Ja, also ich finde auch die Spieler, die sie geholt haben, die können alle interessant sein, ich bin auch überzeugt davon, dass die talentiert sind. Ich habe sie halt noch nicht gesehen. Und ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich mich dann auf einen 18- oder 19-Jährigen verlassen soll.
Ja.
Wenn es dann in die falsche Richtung läuft. Also ich sehe auch Fürth im Vergleich zu den anderen Teams in diesem Umkreis, so ich sag mal Platz 5 bis 11 oder 10, sehe ich sie ein bisschen schwächer als letztes Jahr.
Auf jeden Fall letztes Jahr. Ich sehe sie auch einfach im Vergleich zu den anderen momentan ein bisschen hinten runterfallen. Also da müssen sie echt ein bisschen aufpassen. Wenn du nichts mehr hast, würde ich zu...
Ja, also um es einzuordnen...
Beim Sweet Spot gehen.
Ja, um es einzuordnen, ich würde sagen, Fürth wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, das glaube ich nicht. Ja, aber nach oben hin glaube ich eher auch nicht. Ich glaube, das wird so von Anfang bis Ende 9 bis 11. Da sehe ich sie irgendwie.
Eine leicht enttäuschende Fürth-Saison.
Ja, aber ich glaube, wenn man da eine ganz ruhige Saison spielt, ein bisschen Talente entwickelt, vielleicht noch ansehnlichen Fußball spielt, dann ja, kann man noch mit leben, ne?
Stimmt. Gehen wir weiter zu Paderborn.
Dein Sweet Spot?
Mein Sweet Spot.
Okay.
Großer Fan von der Hymne und eigentlich fast allem, was in Paderborn passiert. Und Paderborn ist das Gegenteil von Fürth, weil da hat man echt früh und ruhig die Transfers eingetütet. Man hat richtig gute und passende Transfers getätigt, die einfach nachvollziehbar sind. Heißt, ein Felix Götze geholt aus Essen, man hat Castaneda geholt aus Duisburg.
Castaneda übrigens mit einem N hier eigentlich. Der heißt Castaneda.
Ah, okay. Ist
Kolumbianer, der Mann. Kolumbianer, Amerikaner.
Okay. Und Sven Michel aus Augsburg, jetzt mal so die größten zu nennen, gefällt mir bis jetzt. Gefällt mir bis jetzt richtig gut, weil man einfach genau die Planstellen erkannt hat, die auch aufgegangen sind. Man hat einen Sörloth Conté verloren und natürlich Kai Kleefisch im Zentrum. Und ich finde, man konnte das bis jetzt richtig gut auffangen.
Ja, also vor allem, man muss auch sagen, für Conté hat man 700.000 bekommen. Der ist ja zu Heidenheim gegangen. Hm. Jannis Heuer in der Innenverteidigung hat man auch noch 200.000 bekommen, der ja zu Lautern ist. Kleefisch ist ein bisschen schade, dass der weg ist. Er hat ja schon eine tragende Rolle gespielt. Ist ja zu Darmstadt und Leipertz war letztes Jahr nicht so wichtig, ist ja auch zu Magdeburg ablösefrei, da ist der Vertrag ausgelaufen. Ich finde auch, es ist grundsolides, ist ein bisschen das, was ich bei Fürth vermisse, dass man hier zum Beispiel einen Felix Götze geholt hat oder einen Sven Michel, halt Leute, die schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen als 3 A-Jugend-Bundesligaspiele. Aber auf der anderen Seite halt auch wieder diese, jetzt geht das Gehupe hier richtig los gerade, sorry. Aber auch ein paar Talente geholt hat. Anton Bäuerle, Mika Bauer. Ich finde das schon nicht ganz uninteressant.
Es ist ein sehr ausgeglichener Kader, finde ich. Also man hat sowohl Transfers gekauft, die für die Zukunft sind, aber auch die jetzt sofort helfen können und die mit Rückenwind kommen. Also ein Felix Götze mit einer sehr guten Saison irgendwie und ich weiß nicht, es wirkt alles sehr stimmig.
Ja, finde ich auch. Beim Torwart, finde ich, mal durchgehen, muss man mal gucken, hat man Pelle Boving im Moment als Stammtorwart. Wir beide sind ja große Fans, ist jetzt aber ein sehr unorthodoxer Keeper, würde ich mal behaupten. Mhm. Schubert hat man von Arnhem geholt, ist ein guter Backup, denke ich. Dann spielt er 3-4-3. Ja, dann die Kette stellt sich dann zusammen wahrscheinlich aus Marcel Hoffmeier, Wissam Muslio und dann Rohr oder Van de Werf, Brackelmann, Götze, Martin Enz oder Scheller. Da hat man genug Optionen auf jeden Fall. Wen siehst du da im Moment?
Ich habe mir Scheller, Götze, Brackelmann aufgeschrieben, weil man das im Testspiel auch schon so ausprobiert hat. Und ich könnte mir Götze als, ich sag mal, erfahrenen Zentrumspieler ganz gut vorstellt, neben den beiden Jungen nebendran. Brackelmann ja jetzt auch seine zweite Saison, glaube ich, mittlerweile. Die erste war ja recht okay, aber da ist auch noch Luft nach oben. Scheller kommt von Pauli und möchte sich, denke ich mal, auch beweisen. Aber wie du meintest, man hat da echt Auswahl und die sind alle auf einem recht ähnlichen Niveau, dass man da wirklich eigentlich keine Bedenken haben sollte.
Denke ich auch. Dann, was mir am besten gefällt an der Mannschaft, ist die, ich nenne es mal Flügelzange, beziehungsweise die Schienenspieler. Da hat man rechts Raphael Obermeier, der letztes Jahr wirklich, für mich der beste Paderborner war. Ich finde ihn richtig gut. Als Backup Kurda macht man auch nichts falsch mit, der sich gut eingefügt hat in seiner ersten Zweitligasaison. Und links ist auch ein Player to watch für mich, ist Aaron Zehnter, der richtig stark war in der Rückrunde, von Augsburger gekommen. Und Backup ist so ein bisschen Marco Pledel, Fragezeichen, vielleicht macht man da noch was, aber kann man auf
vielleicht
jeden Fall...
Vielleicht auch Mika Bauer?
Ja, vielleicht. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Also das, finde ich, ist eine gute Flügelzange. So ein bisschen, jetzt machen wir Fürth-Paderborn-Vergleich, das hatte, wie hieß denn der nochmal, der bei Fürth...
Jon
und Asta.
Jon und Asta, genau. Die ja zusammen irgendwie 38 Assists und Tore hatten zusammen. Kann ich mir auch vorstellen. Im Zentrum verschwindet halt Kai Kleefisch und dafür kommt Castaneda rein neben Klaas. Recht solide 6.
Was
Castaneda, glaube ich, ein Tuck. Ich sag mal, ein Tuck spielerischer als Kleefisch. Kleefisch ist ja eher mit der Kante rein. Und Castaneda dann.
Was kann sagst das du auch, zu Mathis Hansen? Finde ich auch noch einen guten Spieler eigentlich. Auch noch, also mit 20 Jahren. Also könnte man auch aufstellen.
Warum nicht? Aber ich denke mal, es wird auf die Doppel-6 Castaneda Klaas rauslaufen.
Mhm.
Und Offensive, denke ich, recht klar. Grimaldi wird nicht starten, leider, für mich. Ich denke mal, es wird Bibica auf der 10 sein und davor dann Kostons und Michel. So hat man schon in Testspielen probiert. Und ich denke mal, da wird es auch wenig zu rütteln geben. Man hat Grimaldi noch in der Hinterhand. Man hat natürlich immer noch einen recht jungen Ansa. Also da ist man, also Paderborn ist grundsolide, wirklich. Ich sehe da keine riesen Schwachstellen, bis auf den etwas unorthodoxen Torwartstil. Aber das muss ja nicht immer schlecht sein.
Ja, stimme ich eigentlich zu. Also Paderborn wieder unterm Radar, da hat wieder keiner richtig drauf geguckt. Aber unterm Radar wieder, glaube ich, eine gute Truppe zusammengestellt.
Noch kein Regio-Spieler, oder?
Nee, also Götze ist der... Ja. Pauli U23 ist Regio, oder? Müsste.
Das kann sein. Weil das ist nicht der Paderborner Weg, den ich kenne.
Nee, das müssten... müssten eigentlich alle von Bocholt, Rödinghausen und Erfurt kommen.
Irgendwie. Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, ne, dass ich mir in Holland, ich war jetzt ja ein paar Tage in Holland, ein Teutonia Ottensen Trikot gekauft habe.
Hast du die gekauft?
Habe ich mir gekauft. Für 4,80 Euro.
Stark.
Das ist, war ein Schnapper, den ich nehmen musste.
Kann man echt mal mitnehmen. Was ich noch zu Paderborn habe, ich würde vielleicht noch so ein Flügel-Backup mir holen. So ein Bilbitscher kann ja auch ein Flügel spielen oder ein Ansa, aber vielleicht noch einen und dafür würde ich vielleicht noch einen Stürmer abgeben. Also Felix Platte ist da irgendwie so ein bisschen ein Kandidat, finde ich.
Ja.
Dass man da noch irgendwie, vielleicht muss ja auch, vielleicht auch aus der Regio oder
der Spieler, den man abgeben möchte.
Oder aus irgendeiner U-Mannschaft noch irgendwen, da finde ich eigentlich, kann man nochmal gucken. Vielleicht geht da noch was, aber ich denke auch, Paderborn, obere Tabellenhälfte ist wieder absolut machbar. Für mich.
Glaube ich auch. Wird der nächste Verein auch in der oberen Tabellenhälfte landen?
Leider ja. Es geht um Hannover.
Hoffentlich nicht noch höher.
Aber ich sag's dir, wie es ist. Ne? Also man hat jetzt zumindest im Team und was die Spieler betrifft, ist Ruhe im Verein. Also das meiste. Man hat mit Stefan Leitl jetzt einen Coach, der jetzt in die dritte Saison geht, hat sich als recht flexibel erwiesen, kann ja 3-5-2 spielen, hat aber auch eine Viererkette im Angebot. Also da weißt du nicht, was auf dich zukommt, das ist schon mal positiv. Dazu hat man eigentlich auch einen sehr ausgeglichenen Kader, 26 Spieler. Also Abgänge können wir mal durchgehen. Dann haben wir Bright Airbnb für 6,2 Millionen zu Braga. Da hat Markus Mann gute Arbeit geleistet. Yannick Lürs ist ja zu Dortmund gegangen, zu Dortmund 2 für 400k. Luis Schaub für 500k zu Rapid finde ich richtig stark, dass man da noch Geld für bekommt. Und wenn alles gut läuft, bekommt man ja nochmal Geld für Köln, wenn Galatasaray nochmal bezahlen will. Oder
stimmt.
Ist dieser Freund, der dein Geld nie zurückgibt.
Ja, ja. Genau. Haben wir leider, ich glaube, wegen der einen Auswärtsfahrt bist du immer noch hinterher.
Was?
War das nicht so? Oder
nein.
Wurde das mittlerweile bezahlt?
Ich bezahle meine
Schuld. Von der Darmstadt?
Ich bezahle.
Nee, nicht du.
Achso, nee, das bezahlt. Sondern,
dass du hinterher warst.
Das bezahlt.
Ja, gut. Okay. Ja, ich muss leider auch sagen, dass Hannover recht überzeugende Arbeit leistet. Man hat halt die Spieler, die man auch alterstechnisch vielleicht nicht mehr ganz so gebraucht hatte, abgegeben, hat da, wir haben es in der letzten Folge noch gesagt, wie kann sich kein Arsch für Rochet interessieren und ja, jetzt steht er halt in Niedersachsen, so schnell kann es gehen. Man hat einen Junior Lee geholt, man hat sie echt gut verstärkt. Einziges Manko, du meintest gerade, es ist ganz gut, dass man Vierer- und Fünferkette spielen kann. Ich sehe noch nicht das perfekte System für Hannover, weil wenn man die Fünferkette spielt, dann spielt man sie meistens ohne Flügel. Lee kann Zehner spielen, Rochet kann auch irgendwo diese
Halbraum. Diesen
zweiten Stürmer geben.
Klassischer
aber
Halbraum.
Genau, es ist halt eher Halbraum, aber das ist ja auch nicht das, was man eigentlich bei diesen Doppelsturm kennt von Hannover. Spielt man eine Viererkette, Eze und Moroja sind für mich zu offensiv für eine Viererkette. Spielt man mit Flügeln, spielt man ohne Flügel, Tresoldi als Einzelspitze finde ich, glaube ich, ein Stück alleingelassen. Da sehe ich halt noch das Problem. Also was wird genau das System von Hannover werden?
Ich habe es jetzt mal in einem Ich weiß gar nicht, was ich hier aufgestellt habe. Irgendwas. Also Ziele am Tor.
5-2-3.
Ja.
Glaube ich,
also muss das sein. Ich habe eine Viererkette, glaube ich. Also Ziele im Tor. Also man merkt schon, wie unausrechenbar das Ganze ist. Ziele am Tor, muss ich sagen, habe ich aber so langsam meine Bedenken.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Also das ist jetzt das letzte Jahr, glaube ich.
Muss.
Also dann, muss. Danach muss mal frisches Blut rein. Ins Tor, glaube ich, weil dann ist er 36. Ich glaube, dann wird es mal Zeit.
Genau.
Dann
geh du mir erstmal deine Viererkette, dann sage ich die Fünferkette. Machen wir es jetzt so.
Okay, also Halstenberg ist gesetzt da, und Neumann, die beiden sind für mich gesetzt. Das ist eine sehr gute Innenverteidigung, mit der man sich vor keinem verstecken muss. Backup Josh Knight ist gekommen von Peterborough. Ich habe mir Peterborough aufgeschrieben. Egal. Genau, links Brooklyn Eze, Backup könnte man Yannick Dehm nehmen. Hat das ja auch gemacht. Rechtsverteidiger Moroya ist für mich gesetzt, da könnte man auch Dehm hinstellen. Vogelsammer hat das letztes Jahr ja auch gespielt. Also Dehm ist der, der hannoversche Seefreak für mich. Kannst du irgendwie da rein, der macht das schon.
Der spielt auf jeder Position gut, aber auf keiner überragend.
Genau, aber das ist auch immer, Spieler, ist immer die du so brauchst.
6 bis 7. Ja, genau. Einfach jemanden, den du reinwerfen kannst. Ich habe, wie schon erwähnt, die Fünferkette. Außenverteidiger bleiben für mich gleich, Moroya und Eze. Und in der Innenverteidigung kommt halt noch Josh Knight dazu. Ich denke mal, der wird die Rolle von RAMB übernehmen. Heizenberg wird, glaube ich, nicht mehr im Zentrum spielen, weil er einfach den linken Fuß hat. Ich glaube, Josh Knight ist Rechtsfuß. Vielleicht wird Neumann ins Zentrum gehen. Bleibt abzuwarten. Und davor habe ich eine Doppel-6 aus Leopold Kunze. Die kennen sich, die mögen sich, die können das ganz gut spielen. Man hat einen Christiansen noch dahinter, der eine schwierige Saison hatte, aber jetzt auch in den Testspielen recht okay gespielt hat, glaube ich. Habe mir kein Testspiel von Hannover angeguckt, ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, aber ich würde schon sagen, dass er nicht mehr in diesem Loch ist, in dem er vorher gesteckt hat.
Ja, also da habe ich wenig hinzuzufügen. Mittelfeld stellt sich, also defensiv stellt sich für mich von alleine auf. Offensiv hat man halt gute Optionen jetzt. Da hat man die Option, Junior Lee zu bringen, der sehr flexibel ist. Einen Rochel, da ist viel Spielfreude drin auf jeden Fall. Und als Backup könnte man da zum Beispiel einen Uden bringen. Und vorne, ja, würde ich auch einen Doppelsturm sehen eigentlich. Da hätte man Tresoldi, der ist gesetzt für mich. Und dann eigentlich auch einen Jesse Gnankamp, den sie geholt haben. Die beiden, habe ich mir sagen lassen, sollen in den Testspielen recht gut harmoniert haben. Also würde ich jetzt mal die Doppelspitze sehen. Und dahinter hätte man, ja, ich weiß nicht, ob kann auch auf der 10 spielen, Nielsen oder ja Vogelsammer, der Rechtsverteidiger, Stürmer, Zehner. Auch so
flexibel. Man hat auch immer noch einen Lars Gindorf.
Stimmt, den hat man auch noch.
Man hat Junior Lee, der auf der 10 spielen kann. Also das Rätselraten, was gerade betrieben wird. Ich habe mir jetzt auf der 10 Nielsen aufgeschrieben, hat das letzte Saison ganz gut gemacht und davor dann Tresoldi Rochelt, weil ich von Gangkamp nicht nachhaltig überzeugt bin. Aber vielleicht tut ihm zweite Liga besser als die erste.
Kann sein. Also mein abschließendes Fazit. Also erstmal positiv. Markus Mann schafft es immer, Ablöse zu generieren, damit man auch die Pyrostrafe bezahlen kann, die ja immer recht hoch ausfällt bei Hannover. Auf der guten letzten Saison haben sie echt gut aufgebaut, muss ich sagen. Sie haben ein bisschen verstärkt, ein bisschen an manchen Stellen umgebaut, wo halt das Alter irgendwie eine Rolle gespielt hat oder es einfach nicht mehr gepasst hat. Für eine Dreierkette würde ich vielleicht noch einen Innenverteidiger holen, noch so ein Backup. Finde ich ein bisschen zu dünn. Aber ich sehe eigentlich eine recht funktionierende Truppe, die aber, also zum Beispiel, also der Saisonstart ist jetzt die beiden Aufsteiger, Regensburg und Münster. Dann hat man Bielefeld im Pokal und dann HSV Düsseldorf. Das ist ein recht tückischer Saisonstart, sage ich mal. Aufsteiger am Anfang und dann zwei Brocken.
Motivierten Aufsteiger kriegt. Stimme ich dir zu. Ich glaube aber, dass es für Hannover eher nach oben als nach unten geht, leider.
Habe ich auch Geheimfavorit für mich. Hannover ist für mich der Geheimfavorit dieses Jahr. Wenn die ins Laufen kommen und also so ein bisschen wie in der Rückrunde, dann sehe ich da wirklich Szenarien, wo die ja auch um direkten Aufstieg mitspielen, beziehungsweise auch um Relegationsplatz, da ja irgendwo in dem Kreis, wo Düsseldorf letztes Jahr sich bewegt hat.
Ja, schrecklich.
Ja. hilft ja nichts.
Nee, kann man, ja, man kann es ja nicht verhindern.
Man kann aus Braunschweiger Sicht nur hoffen, dass das Kind da wieder ein bisschen Unruhe reinbringt und dann, ja, dass da wieder dieser...
Ist er jetzt vom Stuhl gefallen, ne?
Ja, aber er ist ja im ist ja trotzdem noch... Für dieses Konstrukt, was da in Hannover ist, da brauchst du irgendwie 3 Studien und einen Master und eine Doktorarbeit, um das zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Diese komische...
Promovieren, um Hannover zu verstehen.
Diese komische Arena GmbH und dann hat er da den Anteil und da ist der Aufsichtsrat so und da gibt es aber nur 4 Leute im Aufsichtsrat. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, erklärt mir das mal bitte einer, aber in einfach.
Jetzt dieses ich mach's dir ganz... Ich mach's dir ganz einfach. Wir kommen von einem sehr alten Mann zu einem recht jungen Kader, denn der KSC hat ausgeräumt, hat einfach alles verkauft, was Ü25 war und hat dafür die ganze A-Jugend der A-Junioren-Bundesliga gekauft. Viel passiert bei Karlsruhe. Man muss sagen, man hat jetzt niemanden mit extremen Wert verloren, außer vielleicht Patrick Drewes und natürlich Igor Matanovic.
Paul Nebel hat man auch noch verloren.
Stimmt.
Paul Nebel ist ja zu Mainz.
Der war ja nur geliehen, oder?
Die Leihe ist vorbei. Ja, gut. Also Matanovic und Nebel tun weh. Stindl hat jetzt nicht die Riesenrolle gespielt, wird aber als Mentor wehtun. Drewes im Tor hat man zu Bochum abgegeben für 100.000. Und ja, sonst also... Halt diese alte Garde, Heise, Brosinski, Marco Tiede, Jerome Gondorf, die hat man alle ziehen lassen, ablösefrei, Vertrag auslaufen lassen. Also es ist ein Umbruch auf jeden Fall. Zugänge hat man Torwart Robin Himmelmann von Lautern geholt. Ist ein Backup, würde ich aber auch hoffen, dass er eher weniger spielt, bin ich ganz ehrlich. Und da hat man noch Aki Koch geholt, von Mainz, von der U23, auch ein Torwart, 20 Jahre alt, so ein bisschen das Gegenstück. Und ja, was hat man noch? David Herold fest verpflichtet von Bayern. Benedikt Bauer.
Lasse Günther geholt.
Von Haching, Lasse Günther von Augsburg, aber ich glaube nur geliehen, ne? Ich meine, ist geliehen.
Kann sein, ja.
Kann sein, dass
ich aber
falsch liege.
Robin Heuser geholt, der natürlich... Ja, mich schon überzeugt hat letzte Saison. Man hat einen Hunziker vorne geholt und wer war der andere? Der andere Stürmer?
Bambasee Conte von Hoffenheim, 20 Jahre. Genau. Und im Zentrum hat man noch Noah Rupp von Luzern geholt, also im Zentrum Mittelfeld. Ja, also ich muss sagen, beim KSC glaube ich aber, dass die eine Vereinskultur oder sowas in der Art haben, wo du halt recht gut reinkommst. Also sie haben jetzt viel Konstanz, sie gehen mit Eichner gerade in die 5. Saison jetzt. Da ist viel Ruhe. Ich glaube, außenrum läuft vieles richtig mit dem neuen Stadion und so. Das sieht alles gut aus. Eichner spielt ja gern System mit 4-4-2 oder 4-2-2-2 mit 4 zentralen Spielern im Mittelfeld. Dafür hat man eigentlich auch, finde ich, einen ganz okayen Kader. Torwart wird Eigengewächs Max Weiß sein. 20 Jahre ist immer so ein gewisses Risiko. Ich schätze aber auch die Führung als clever genug ein, um zu sehen, also die werden ihm schon was zutrauen. So meine ich das. Also
glaube ich auch.
Ich glaube nicht, dass das ein Fliegenfänger ist.
Ja. Dann der älteste im Kader, glaube ich sogar. Jung auf rechts wird, denke ich, gesetzt sein. So einen richtigen Backup gibt es da gar nicht. Linke Seite wird ein Zweikampf zwischen Günther und Herold. Ich habe mich jetzt hierbei für Günther entschieden.
Herold gerade noch verletzt, übrigens.
Achso, ja gut. Und Innenverteidigung hat man in den Testspielen jetzt Franke Beifuß ein bisschen getestet und damit würde ich auch erstmal reingehen. Beifuß ja auch immer noch 21.
Ja, der wird im Oktober, glaube ich, 22. Also die Innenverteidigung, finde ich, die gefällt mir gut, weil Franke, ich mag Innenverteidigung, die Talent und Erfahrung kombinieren. Das macht Franke und Beifuß perfekt. Beifuß, der jetzt durch die Baumhut-Verletzung ja zum Stammspieler geworden ist letztes Jahr, finde ich immer noch viel Potenzial. Also bin ja Fan, ist ja verbrieft. Kobalt als Backup und Robin Baumhut, der den Kreuzbandriss hatte, meine ich, der wird noch ein bisschen fehlen. Vielleicht kann man da nochmal einen nachlegen, vielleicht eine Leihe oder sowas aus der Bundesliga vielleicht.
Ja.
Fände ich ganz interessant. Dann haben wir die 6. Da ist es für mich auch ein Leon Jensen eigentlich, den ich da sehe. Man hätte noch Dennis Burnitsch, den man da hinstellen könnte, oder Nikolai Raab. Dann diese bisschen offensiveren, offensiv denkenderen Zentrumspieler für mich, Vanicek sowieso. Robin Heuser, finde ich, wird da auch, denke ich, Stamm spielen und dann.
Glaube ich auch.
Ja, da hat man noch Talente geholt, ich glaube aus der eigenen Jugend, Şilharoğlu und Öztürk. Ja, vorne Budu und Schleusener oder Hunziker ist es für mich eigentlich.
Ich glaube, Hunziker ist so ein bisschen als Budo-Ersatz eingeplant. Ich weiß natürlich nicht, wie der KSC es dann spielen möchte. Ich bin ja immer großer Fan von einem etwas bulligeren Stürmer und daneben so eine zügige Sau. Und daher habe ich mich für den, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, für den Hoffenheimer entschieden. Conte, weil ich einfach diese Doppelspitzen von bulliger Stürmer, was Budu, finde ich, für mich so ein bisschen ist, und schneller, zügiger Stürmer, was Conte halt mitbringt. Ja, also ich, ist auch nur ein Wunschdenken, dass das so passiert. Ich kann mir auch vorstellen, Hunziker von Basel wird da auch noch seine Rolle kriegen.
Ja, ich denke mal, Karlsruhe, denke ich, im Vergleich zum letzten Jahr, da waren sie einfach schon ein bisschen eingespielter und ein bisschen mehr Erfahrung. Ich glaube, das wird ein Jahr, wo man vielleicht noch nicht ganz oben angreifen wird, aber auch eine gute Rolle spielen wird auf jeden Fall. Obere Tabellenhälfte sehe ich sich als gesichert an.
Ja.
Und wenn man dann darauf aufbaut, dann im nächsten Jahr, also auf, ich sag mal so auf mittelfristig, so 2, 3, 4 Jahre, wenn man da so plant, dass man dann irgendwann mal dann hochgeht, das fände ich doch sehr vernünftig. Von daher gefällt mir das, was Karlsruhe macht.
Ja, ich freue mich auch sehr auf Karlsruhe, weil ich sehr interessiert an deren Fußball bin. Und der Kader wirkt auch sehr stimmig, wenn auch recht jung. Kommen wir zum HSV.
Ja.
Dem Zweitliga-Dino. Die auf der, wie nennt man das?
Sportdirektor, Geschäftsführer, Sportdirektor, Sport.
Ja, auch wieder genauso verzwickt wie Hannover. Hat man sich neu orientiert, man hat Stefan Kunz geholt, welcher direkt gesagt hat, pass auf, Steffen Baumgart, du bleibst im Amt. Das war ja vorher nicht so ganz klar, weil es angeblich nicht der Hamburger Weg ist, jemanden zu entlassen, der schlechte Arbeit macht. Aber
wir gehen viele Wege heute. Wir gehen viele Wege.
Viele Wege. Irrgarten.
Steffen Baumgart hast du jetzt angesprochen schon, bekommt jetzt mal seine erste volle Saison. Ich finde, die kann man ihm jetzt auch geben. Wir werden beide die Bedenken haben. Ich finde, er muss unbedingt eine Idee im Ballbesitz entwickeln, weil der HSV wieder den Ball haben wird. Es ist einfach irgendwie Natur gegeben, dass der HSV den Ball haben wird. Die werden sich nicht hinten reinstellen. Und da muss man gucken, wie er das macht. Spielt im 4-2-3-1 bevorzugt. Der Kader ist mit 34 Mann noch zu groß. Da muss man ein bisschen weg, finde ich.
Ja.
Also Abgänge hat man, also namhafte Abgänge, Stefan Ambrosius, der ablösefrei zu St. Gallen gegangen ist. Und dann tut natürlich Laszlo Benisch richtig weh. Da hat man 3 Millionen für bekommen zu Union. Das ist halt, der war für mich letztes Jahr vielleicht der beste Spieler der Liga. Mit dem Hartl vielleicht. Den muss man im Verbund halt irgendwie auffangen. Und da sehe ich Probleme. Weil der hat letztes Jahr 25 Scorer oder so gehabt. Bestimmt.
Mindestens mal. Man hat ein paar Leute verpflichtet, aber irgendwie hat sich auch nicht viel verändert zum HSV der Vorsaison. Also wenn man jetzt mal die Aufstellung durchgeht, ich denke, es wird Matteo Raab wieder im Tor werden. Was ja von uns beiden nicht die bevorzugte Wahl ist. Dann hat man auf dem Rechtsverteidiger weiterhin Moritz Heyer, der letzte Saison kaum gespielt hat, und Mikkel Brossis. Van der Bremt ist ja wieder zurückgegangen. Innenverteidigung stellt sich aus, hat sich Adunic und Schonlau momentan zusammen. Man hat natürlich noch Ramos, hat sich aber mittlerweile auch nicht verstärkt. Ich sag mal, bei der größten Problemstelle des HSVs.
Noch bei Transfermarkt statt Jonas David da drin. War der zu Rostock nur ausgeliehen?
Ja.
Dann ist der auf jeden Fall wieder da. Dann hat man ihn ja wieder. Mit Vuškovic muss man gucken, wie sich das entwickelt, die Geschichte mit dem Doping-Vorwürfen. Da soll ja bald im August, glaube ich, mal eine Entscheidung fallen. Aber ja, würde mich auch nicht wundern, wenn es dann wieder vertagt wird. Keine Ahnung. Es geht ja schon Jahre jetzt. Dann auf A6 hat man die namhafteste Verstärkung, oder naja, vielleicht nicht die namhafteste, aber für mich die beste Verstärkung, Daniel Fadli von Magdeburg für 800.000 geholt. Dazu kann man dann mit Meffert eine gute Doppel-6 bilden. Als Backup hätte ich dann jetzt Suhohn und Poreba vorgeschlagen.
Ich glaube fast, dass Poreba vor Meffert landen wird, weil Steffen Baumgart, wenn man sich jetzt mal den Köln-Stint anguckt, da gab es ja einen, der spielerisch besser war und einer, der ein bisschen mehr geackert hat. Und mit El Fadli hat man ja den spielerisch starken Sechser. Und Meffert ist jetzt nicht dafür bekannt, viel zu ackern. Einfach auch schnelligkeitstechnisch. Ist halt auch eher der spielerische Sechser. Daher könnte ich mir vorstellen, dass Poreba gesetzt sein wird und wahrscheinlich auch fast am meisten von Steffen Baumgartes Fußball profitiert.
Hat man ja schon in der Rückrunde gesehen. Also hat er unter Walter quasi keine Rolle gespielt und war dann ja schon fast gesetzt. Offensiv hat man, finde ich, sehr viele Optionen. Also du hast Reis, der muss für mich spielen. Dann hat man einen Ferreira als Backup oder einen Adam Karabek, den man ausgeliehen hat von Sparta Prag, 21 Jahre. Und außen, ja, für den linken Flügel Dompe mit Öztunali als Backup und rechts Jatta oder Königsdörfer. Und vorne hast du halt, also vorne finde ich es auch irgendwie komisch, du hast Glatzel und Selke. Eigentlich musst du ja irgendwie beide spielen lassen.
Ja, und dahinter hat man Nemeth, der, ja, ich sag mal, hinten runterfällt. Zur rechten Seite, eigentlich muss Jatta spielen, wenn Moritz Heier hinten rechts spielt, weil Moritz Heier jetzt nicht der beste 1 gegen 1 Defensivspieler ist und Jatta dann doch ihm sehr viel defensiv aushilft. Ja, ich bin noch nicht komplett überzeugt, wie du halt meintest, Seiko oder Glatze. Eigentlich muss Glatze starten, der ist HSV durch und durch, der bringt seine Scorer. Aber du kannst Seiko auch nicht versauern lassen. Also.
Irgendwie passt, also ja, da müssen wir eigentlich mit einem Doppelsturm spielen. Vielleicht sehen wir auch einen 4-4-2 oder sowas. Könnte auch passieren.
Dann hast du aber beispielsweise Ludovic Reis und Emanuel Ferrei.
Du kannst ja auf
die Flügel geparkt werden.
Also du kannst ja auch Reis. Reis hat ja letztes Jahr auch mal einen Außenverteidiger gegeben. Ja. Ist halt die Frage, ob man den da haben will, ob er seine Qualität da am besten bringt. Ob man nicht doch lieber eine Reihe weiter vorne haben will. Von daher, mal schauen. Ich bin gespannt auf den HSV, wie sich das entwickelt. Ist ja sowieso viel Druck drauf. Ich sag mal jetzt so, ich habe die letzten Jahre immer gesagt, der HSV ist für mich Nummer 1 Favorit, dieses Jahr sind sie es für mich nicht.
Für mich auch nicht.
Sie werden sicherlich wieder oben in der Top 5,
glaube ich,
Top 6 spielen, aber ich sehe es dieses Jahr irgendwie nicht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für alle HSV-Fans, weil ich glaube, dann könnte es vielleicht klappen.
Dann könnte es vielleicht klappen. An der Stelle des HSV würde ich mich vielleicht nochmal nach dem Rechtsverteidiger umgucken und nach dem Innenverteidiger auf jeden Fall, weil Hatzikadunic immer mal für einen Brüller gut. Ramos tut ihm da nichts nach und Schonlau einfach super lange verletzt gewesen. Da Stimmt. ist auch immer mal die Frage, ob da was aufbrechen kann oder so. Und dann wirklich nichts zu haben außer Jonas David ist mir einfach zu dünn.
Ja, aber gut, da haben sie auch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, könnte was kommen noch. Dann haben wir noch 3 über. Wir haben 50 Minuten jetzt. Gehen wir zu Fortuna. Die sind ja letztes Jahr tragisch gescheitert in der Relegation an Bochum. Gehen mit Daniel Thun jetzt auch in, ich glaube, dritte Saison oder so. Lässt der immer das 4-2-3-1 spielen. Man hat ein bisschen breiteren Kader dieses Jahr mit 28 Spielern, aber sehr jung, 24 Jahre. Ich glaube, das dürfte einer der jüngsten sein auf jeden Fall. Mhm. Auf der Abgangsseite hat man erstmal Karol Nimczycki, der zu Darmstadt gegangen ist. Und dann hat man cleveres Business gemacht. Mit Zollis hat man die Option gezogen, 3,5 Millionen bezahlt und für 6,5 Millionen verkauft. Zu Brügge, glaube ich.
Ja, einfach smart. Zudem fällt Vincent Vermey jetzt aus. Ist zwar kein Abgang, aber ja, hat ja immer mal mit seinen Wehwehchen laboriert. Pešinović, den man geholt hat, hat sich auch direkt verletzt. Ich glaube, man ist jetzt mittlerweile nach dem dritten Stürmer am Suchen. Da ist halt momentan noch so ein bisschen die Baustelle. Sonst hat man sich wirklich mit jungen, interessanten Spielern verstärkt, den Kader nicht zu groß umgebaut. Das ist halt, Düsseldorf ist wie, wie so eine Stammkneipe, da kennst du halt 90% und immer mal wieder kommen da so zwei, drei Leute rein.
Die werden erstmal komisch angeguckt.
Die werden erstmal komisch angeguckt.
Nee, was mir auf jeden Fall gefällt, dass man Johannesson gehalten hat. Da hat man die Option gezogen für, ich glaube, 2 Millionen. Der doch, also mit 21 Jahren schon sehr gute Saison gespielt hat letztes Jahr. Da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben. Tim Rossmann vom KSC für linke Seite, auch noch sehr jung. Mhm. Danny Schmidt aus der U23 von Mainz, also auch, ja, so ein bisschen, doch schon sehr jung, was die geholt haben. Also 21, 19, 19, ja, 20, schon. 21 und 23, Florian Schock, Torwart. Das ist schon sehr jung.
Das ist sehr jung. Mir fehlt gerade noch so ein bisschen, also Zoles Ersatz kann man es nicht nennen, aber jemanden, der die linke Seite wirklich nachhaltig beackern kann. Zoles ist ja viel immer nach innen gekommen auch. Das sehe ich bei Rossmann nicht. Ich denke mal, das ist ja der klassische Flügel. Wenn man jetzt mal die Aufstellung durchgeht, Kastenmeier ist keinerlei Überraschung. Dann Zimmermann, Oberdorf, De Wey und Ioha. Ioha hat auch im Testspiel eine Reihe weiter vorne gespielt, ist ja auch gelernter Stürmer.
Ja, aber warte mal, mach erstmal fertig, ja.
Ich glaube, man hat einfach niemanden links, deswegen muss der Ioha weiterhin spielen.
Ich glaube aber auch,
Gaburi, aber
das ist für mich aber auch der Plan, weil er es einfach gut macht. Da, den würde ich da belassen. Rechts hat man Zimmermann und Uchino, die sich da drum prügeln können, wer spielt. Ja. In Verteidigung ist, finde ich, sehr stark aufgestellt. Da hat man ja Hoffmann als Kapitän, De Wey, wen hast du als Start?
Oberdorf, De Wey, habe ich gesagt.
Okay, ja gut, ich könnte mir Hoffmann halt auch sehr gut vorstellen. Oder als Backup hast du mit Siebert auch einen,
den wir gerne... Farschi noch.
Ja, weil ich da immer... Siebert irgendwie... Ich mag Siebert ja einfach. Oder du ja
Siebert,
auch.
Siebert ist so eine Persönlichkeit auf dem Platz. Also den... Du merkst, wenn der auf dem Platz ist. Also sowas kann ich immer ab. Machen wir eine Reihe weiter vorne. Ich denke mal, Ao Tanaka und Engelhardt werden die Doppel-6 bilden. Man kann
dahinter natürlich noch
Johansson oder Mbamba von Bayer geholt.
Marcel Sobotka würde ich da auch sehen noch als Backup. Stimmt. Aber ich finde, an Engelhardt und Tanaka führt kein Weg vorbei. Das Mittelfeld finde ich eines der interessantesten. Davor noch Johannesson, Appelkamp, der auch noch jung ist. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Das ist schon ein richtig geiles Mittelfeld.
Das sind alles so Schnickser. Also die können auch reintreten, aber die sind auch so, die spielen einfach sehr schön und geradlinigen, tollen Fußball. Ich bin großer Fan von Düsseldorf, das ist kein Geheimnis. Ich bin aber auch großer Fan einfach von der Kaderstruktur von Düsseldorf. Das hat alles Hand und Fuß, was da geholt wird.
Ja, das ist nicht hatten wir letzte Folge Magdeburg, die dann mit 38 Offensiven da rumlaufen und irgendwie, ja, holen wir halt noch einen dazu, weil warum nicht? Kann man ja gebrauchen. Besser haben als brauchen. Und
Düsseldorf ist 15 Minuten vor der Arbeit fertig, um noch mal Korrektur zu lesen.
Düsseldorf macht erstmal, liest die Aufgaben durch, dann wird erstmal was gegessen und dann wird erstmal ein Plan geschrieben. So. Genau. Und dann wird erstmal in der dritten Stunde angefangen zu schreiben, dann wird aber auch geschrieben und dann ist man auch gut fertig. So, das ist Düsseldorf für mich.
Düsseldorf ist so das menschgewordene Deutschland, aber so sehr strukturiert, sehr, sehr an Abläufe. Düsseldorf ist strukturiert.
Ja, die einzige Schwachstelle, die wir halt noch sehen, also gut, rechter Flügel Klaus Niemic und links Rossmann und Jastremski, vorne Vermey, Pejcinovic. Vorne ist halt die Frage, muss man nochmal einen nachlegen mit der Verletzungsanfälligkeit. Ansonsten, eigentlich, der Kader ist nicht überladen, er ist überall gut besetzt.
Er ist ein bisschen größer als letzte Saison. Das hat man dann hinten raus auch gemerkt. Die Schwachstelle hat man jetzt behoben. Und ich freue mich auf Düsseldorf diese Saison.
Düsseldorf für mich einer der Favoriten, würde ich jetzt mal so sagen. Dann haben wir zwei über, das sind noch die beiden Absteiger aus der Bundesliga. Da haben wir einmal Darmstadt mit Thorsten Lieberknecht als Trainer im 3-4-1-2 wahrscheinlich, haben einen recht alten Kader mit 26,3 Jahren, alt in Anführungszeichen, aber auch recht klein, 24 Spieler. Und also erstmal auf der Abgangsseite hat man Christoph Klare abgegeben für 4,15 Millionen, weil man da einfach gesagt hat, wenn wir einen Transferüberschuss erzielen für ihn, wir haben für 2 Millionen gekauft, dann müssen wir das machen. Dazu Matthias Honsack vom, also linker Flügel zu Heidenheim, ablösefrei. Ja, ansonsten noch ein paar Verträge ausgelaufen, so Manu, Schnellhardt, ja, Aaron Seidel, gibt's noch ein paar, aber überschaubar, würde ich sagen.
Sind das nur 24 Mann im Kader?
Ich habe mir 24 Spieler aufgeschrieben. Ich glaube, es sind 24.
Der wirkt doch größer, aber ich gebe dir jetzt mal recht. Ja, also, dass man einen riesen Umbruch hinter sich hat, das kennt jeder Absteiger oder Aufsteiger ganz gut, dass da viel rotiert wird, auch auf jeder Position. Man hat sich sinnvoll verstärkt. Man hat Transfers getätigt, die absolut nachvollziehbar sind. Luca Marseille da haben wir jetzt vorne weggenommen. Kommt mit Rückenwind. Paul Will, auch eine ganz okay Saison gespielt. Kai Kleefisch, ja, sehr gut. Vukotic, auch eigentlich keine schlechte Saison, aber wenn, ja, Vukotic hätte ich vielleicht nicht in diesen Höhen erwartet, um ehrlich zu sein, rein vom fußballerischen Können. Und da sehe ich noch so ein bisschen das Problem bei Darmstadt, dass man ein bisschen zu viel Mittelmaß gekauft hat. Also man hat einen Paul Will, dem ich jetzt nichts absprechen will. Man hat Vukotic und einen Lakenmacher. Die drei vor allem, die sind mir so ein bisschen so, ja, kann funktionieren. Ich wäre jetzt aber auch nicht überrascht, wenn es nicht so ist.
Ja, also ja, ich finde irgendwie, das ist okay. Ist halt gemessen an dem, was ist das Ziel für Darmstadt? Das muss man sich ja klar beantworten. Wollen wir jetzt auf Biegen und Brechen wieder aufsteigen oder wollen wir uns jetzt da in der oberen Hälfte irgendwie etablieren? Da muss man halt ein bisschen wissen, was man will. Und ich sehe Darmstadt nämlich ein bisschen eher so, also auf Karlsruhe-Niveau da irgendwo 6, 5 rumlaufen. Da, ich sehe sie da irgendwo.
Ich glaube es auch.
Aufstellung mal kurz durchgehen im Tor, Schuhn, wo so ein bisschen die Frage ist, ob der als Stammtorwart geplant ist, weil da irgendwie ein bisschen Querelen sein sollen. Nimmt Chiki oder so ähnlich.
Nimczycki ist das, glaube ich.
Nimczycki, ja, ich kann kein Polnisch. Hast du es dir einsprechen lassen?
Müsste das sein? Nee, habe ich nicht, aber ich lerne ja fleißig, täglich, also nicht täglich, aber ich versuche es ja zu verstehen und meine Fresse ist polnisch pain in the ass. Also vor allem die ganzen Laute, die nehme ich komplett auseinander. Aber ich vertraue mir jetzt einfach mal und sage mit ganz viel Selbstbewusstsein Niemczycki. Dann haben wir, ja, du meinst gerade schon wahrscheinlich Dreier-Fünfer-Kette, also ist ja immer dieses Ding. Von rechts weg ist es wahrscheinlich Bader, dann kommt Riedel wieder. Jasula und Zimmermann habe ich jetzt mal, die Dreier-Innenverteidigung und links, Holland hat Knie, deswegen wird es wahrscheinlich Lopez werden. Das ist jetzt so also Sergio Lopez, das ist jetzt so die Fünferkette, respektive Dreierkette, die ich mir aufgeschrieben habe. Man hat natürlich noch Magliza und ja, Nürnberger kann
Vukotic auch spielen. Als Backup.
Ja,
also für die Innenverteidigung natürlich. Stell dir mal Vukotic auf dem Flügel vor.
Oh Gott. Vukotic geht wieder nach vorne.
Ja, für 85. Mal 0-1 Rückstand wird dann Vukotic für Willemsson eingewechselt
oder so. Willem oder so. Bin ganz klein.
Ja, genau. Dann das Zentrum, finde ich, ist in Ordnung mit Kai Kleefisch und Nürnberger. Hat man Paul Will, Andi Müller als Backup, Jasula auch noch. Marvin Melem auf der 10 wird gesetzt sein, dahinter hätte man Papela oder Marseiler und vorne einen Doppelsturm aus Willemsson und Hornby, beziehungsweise Backup könnte man Stojilkovic, der ein bisschen enttäuschend war bei Lautern, und Fabio Torsiello oder Lakenmacher, finde ich ganz in Ordnung, kann man mit in die Saison gehen.
Ich denke mal, wenn man so geht, das ist auch so ein bisschen wieder auf Entwicklung gehen, vor allem offensiv, also Lakenmacher ist ja auch erst 21, Torsiello glaube ich 19, wird eine recht ruhige Saison, wird nicht viel passieren, wird aber nicht für oben reichen, wie du halt meintest, irgendwo bei Karlsruhe werden sie sich einordnen und damit hat man es dann noch eigentlich durch die Linien. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ich freue mich auch, ich hoffe, wir spielen eine Rückrunde, ich möchte da hinfahren wieder. Ich kann ja nur die Rückrunde, oder ich nehme mal den Flug. Oder ein Teich.
Auch mal, guck mal, Frankfurt, kann man dann gut hinfliegen.
Stimmt. Ja, ich habe keine Ausreden mehr.
Da sacken wir dich dann ein und dann, dann geht's runter und 3 Stunden später fliegst du wieder zurück. Packen wir dich wieder weg.
Montag in der Uni. Sehr gut. Ja, das müssen wir auch im dritten Spieltag machen, weil nach Köln muss ich auch fahren. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Team, was wir noch besprechen müssen. Köln, der Tabellen-17. Aus der Bundesliga, geht mit Gerhard Struber in die Saison. Das ist einer, der von den Dosen komplett indoktriniert wurde. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Gegenpressing sehen und intensiven Fußball in einem 4-3-1-2 wahrscheinlich. Sie haben mit 31 Spielern recht großen Kader. Dazu kommt ja noch diese Transfersperre bis Winter, die noch so ein bisschen da behindert, den Umbau da. Also es ist ja irgendwie, wir können ja irgendwie Leute holen und ausleihen. Ein
bisschen ausgedrückt. Also,
ja, es ist katastrophal. Aber sie haben dafür einen sehr guten Kader.
Das stimmt. Da konnte man ja anfangs nicht von ausgehen, dass so viele Leute auch bleiben. Ich dachte, da läuft jetzt wirklich die U23 von Köln ein halbes Jahr lang rum, aber sieht ja nicht danach aus. Ja, und ja, diese Transfersperre, du kannst, also sie können ja Spieler kaufen, nur halt nicht registrieren. Und ja, ich sag mal, erklär mal einen Spieler, jo, pass auf, wir wollen dich, aber du kannst jetzt im Januar anfangen zu spielen. Macht auch keinen Arsch. Deswegen, nee. Ja, man kann halt nicht diesen frischen Wind reinbringen, deswegen finde ich es auch nachvollziehbar, dass man sich von Schulz getrennt hat und halt mit Struber weitermacht. Weil man dadurch irgendwie so ein bisschen frischen Wind reinkriegt. Man kann halt die Schwachstellen, die man letztes Jahr hatte, nicht extern beheben. Man muss irgendwie versuchen, intern zu halten. Es kann aber natürlich auch diesen Effekt geben von jetzt erst recht, jetzt rücken wir alle nochmal näher zusammen. Kann aber auch nicht so sein.
Aber die waren ja schon, also gefühlt waren sie in der Rückrunde schon sehr eng zusammengerückt. Also wird es wirklich eng. Abgänge hat man ein paar Zufallszeichen. Ja. Ein paar Abgänge gibt es zu verzeichnen. Jeff Chabot für 4 Millionen zum VfB aus der Innenverteidigung. Benno Schmitz läuft der Vertrag aus. Selke ist ja zum HSV gewechselt, ablösefrei. Und dann sind noch so ein paar Laien, ja, als wieder so ein bisschen Beiwerk, sag ich mal. Zugänge hat man Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen. Dazu hat man noch mit Urbich und Lemperle 2 Laien, die wiederkommen. Obus von RWE, der ja wieder da ist, und Luca Waldschmidt steht ja auch noch als Zugang. War ich schon da?
Haben sie, nee, das war mit einer Kaufoption und da haben sie, denke ich mal, die Kaufoption gezogen. Also war eine Laie mit Kaufoption.
Ja.
Ja, aufstellungstechnisch, Gerhard Struber lässt eigentlich fast immer im 4-3-1-2, auch eine Aufstellung, die ich Ewigkeiten nicht mehr gehört habe,
spielen. Also das ist doch 4-4-2 mit Raute, oder nicht? Also ob du es jetzt 4-3-1-2 oder 4-1-2-1-2 nennst, ich glaube, oder ist das gleiche,
ja,
das gleiche drin?
Wahrscheinlich ja. Also sagen wir 4-4-2 mit Raute. Ist für alle einfacher. Ist, glaube ich, für alle einfacher, oder? 4-3-1-2, ja. Das ist unnötig schwer.
Noch mein Favorit ist auch mal 4-2-2-2. Das war mal ganz schlimm.
Entweder ist es ein breites oder ein enges 4-4-2.
Ich würde sagen, das war mal meine Lieblingsaufstellung so bei FIFA 14 oder so. Immer 4-4-2 Raute, breite Raute.
Ja, immer. Was FIFA auch nicht hinkriegt, ich weiß nicht, was die da für einen Autismus drin haben. Wenn du irgendwie dir selber, du kannst ja auch selber deine Ausstellung da zurechtschieben. Und dann, weil der eine Rechtsverteidiger ein Stück zu hoch ist, dann ist es kein 5-3-1-2 mehr, sondern 5-1-2-1-1-2. Und dann stehst du da mit einer ellenlangen Postleitzahl als Aufstellung. Das ist wirklich
stark. Oder wenn man den Spieler die Position ändern will, dann geht es nicht mehr, weil man ihn so 3 Millimeter zu hoch geschoben hat, muss man wieder zurückschieben. Also Aufstellung 4-4-2 Raute. Im Tor Urbich ist für mich absolut gesetzt. Ich würde eigentlich auch Pentke als Nummer 2 sehen und Schwebe würde ich noch verkaufen. Also das macht eigentlich wenig Sinn, mit 2 so hochklassigen Torhütern da zu stehen, weil ja der FC jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist finanziell und Schwebe wird auch ein bisschen was verdienen.
Nicht?
Wenn man da ein bisschen was, Maul, wenn man da ein bisschen Geld für bekommt, wäre doch schon ganz gut.
Ja, dann die angesprochene Viererkette. Ich habe mir jetzt rechts Jan Thielmann, Da wird es, denke ich mal, so ein Zweikampf gehen zwischen Carstensen und Thielmann. Ich habe mich jetzt hier für Thielmann entschieden. Dann Innenverteidigung könnte man Hübers nehmen, man könnte Luka Kilian nehmen.
Gerade verletzt. Wer?
Stimmt.
Kilian ist gerade noch verletzt.
Dann hat man Bakatukanda, ist auch verletzt.
Dominik Heinz.
Meine Güte.
Man noch?
Dominik Heinz, der seit 8 Jahren, glaube ich, keinen richtigen Fußball mehr gespielt hat. Also der war überall, hat aber nicht gespielt. Der war ja bei Union, der war ja, glaube ich, auch bei Freiburg. Ich weiß nicht, wo er noch war.
Wie so ein dritter Torwart.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ich habe nur den Nachnamen, deswegen habe ich mir jetzt neben Hübers ist für mich gesetzt, habe ich mir Pauli aufgeschrieben. Ich kenne seinen Vornamen nicht. Aber er hat in den Testspielen einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Pauli, deswegen für mich gerade Innenverteidiger Nummer 1 aus Köln zu 19. So, ja, das ist Köln, so wie ich es mir vorgestellt habe. Links, Max Finkrewe.
Verletzt.
Hat man.
Ich glaube, verletzt. Am Becker hat man mit Paccarada aber den mehr als ordentlichen. Also ich glaube, da kann man auch Paccarada aufstellen.
Wann haben Finkrewe die sich denn alle verletzt? Ich habe das Ding vor 2 Tagen gemacht.
Ich habe heute noch eingeguckt. Keins hat sich auch übrigens noch verletzt. Also,
habe ich auch mitbekommen.
Genau, der fehlt noch. Dann auf 6 wird Erik Mantel absolut gesetzt sein. Ja. Player to watch, denke ich auch. Backup Jakob Christensen haben sie ja neu geholt. Außen, frag mich nicht, wie die den neu geholt haben. Ich bin nicht so ganz drin. Außen Ljubicic und Meiner könnte das machen. Meiner kann ja rechts und links spielen. Obus hat man da noch als Backup auf jeden Fall.
Hussein
Matthias Olesen fürs Zentrum. Hussein Basic. Ja.
Irgendeiner kann man machen. Von denen.
Das ist ein gutes Mittelfeld.
Ljubicic, Hussein Basic. Also eher diese Achterrollen, wenn man es wirklich mit einer engen Raute spielt. Dann davor wird Waldschmidt spielen.
Ja, wenn Kainz fit ist, wird Kainz spielen, oder nicht?
Ja, aber Kainz ist ja nicht fit.
Ja, aber wenn?
Auch ein Kandidat, den ich vielleicht mal abgeben würde, Marc Uth, der schwimmt da auch noch so ein bisschen mit rum. Ja, also bräuchte ich, glaube ich, persönlich nicht. Und vorne wird es, denke ich mal, auf einen Doppelsturm hinauslaufen mit Lemperle und Downs. Man hätte, ich glaube, Tickets hat man abgegeben? Oder auch verletzt?
Stand noch drin, glaube ich. Also bei Transfermarkt stand er noch drin.
Ich glaube, er hatte gestern irgendwas.
Ja, vielleicht sind noch alle verletzt, kann ja auch sein.
Wahrscheinlich verletzt. Dann hat man noch Florian Ditz, der aus einer Verletzung kommt. Und Adamyan. Also offensiv. Also die Offensive bleibt wirklich abzuwarten, weil, ja, ich sag mal, letzte Saison konnte man damit nicht überzeugen. Man konnte sie jetzt auch nicht unbedingt verbessern. Der einzige Vorteil, den Köln natürlich hat, ist, dass es jetzt nicht gegen Bayern oder so geht, sondern in Anführungszeichen nur gegen Münster. Was auch nicht unbedingt einfacher wird, weil man eine ganz andere Art von Fußball spielen muss. Aber ich glaube, da hat Köln beispielsweise auch mit Lemperle ganz gute Spieler offensiv, die sich ja auch in der zweiten Liga schon bewiesen haben.
Ja, ich sehe Köln auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich finde eigentlich jede Position gut besetzt. Also dafür, dass man eigentlich nicht richtig einkaufen kann, ist das ein sehr guter Kader. Man hat es gut zusammengehalten. Vielleicht vorne noch ein bisschen aufgebläht. Aber an sich finde ich es gut. Für mich ist Köln auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat. Kann ich mal so viel vorwegnehmen.
Ja, bei mir ist es so eine Garde dahinter.
Okay.
Also, was Karlsruhe letzte Saison war oder auch Hannover, ich glaube, für oben reicht es einfach noch nicht, weil man die Problemstellen, die Planstellen noch nicht beheben konnte. Man muss auch den Winter abwarten, was da, ich denke mal, da wird richtig Bewegung weiterhin drin sein. Aber ich sage jetzt mal, ein Jahr zweite Liga oder ein Jahr mehr zweite Liga tut Köln vielleicht auch nicht schlecht.
Das ist katastrophal für Köln, die haben kein Geld. Die müssen Geld kriegen. Also die sind kurz vor Pleite. Also die müssen unbedingt wieder hoch. Ich denke auch, das wird das Ziel sein. Ich denke mal, attraktiv werden sie anzugucken sein. Das glaube ich schon.
Glaube ich auch.
Mit dem Fußball, da wird es gut hin und her gehen. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt auch Köln gut behandelt. Damit sind wir jetzt durch. Ich muss sagen, die Folge heute war.
Alle 18.
Die Folge war sehr chaotisch heute. Wir hatten erst das Hub-Konzert, dann hatte ich drin noch ein bisschen Probleme. Dann war mein Speicher auf einmal gerade voll. Ja, ich hoffe, du werkelst da was Gutes zusammen.
Ja, du hast eigentlich auf den Tisch geschissen und gibst es mir jetzt zum Arbeiten.
Richtig. Genau. Abschließend noch zu sagen, erstmal danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Wie gesagt, könnt gerne bewerten. Podcast, diese drei Punkte und dann Show bewerten. Und ja, erzählt gerne weiter. Das Tippspiel, denkt dran, der Link wird in Spotify sein und auf Instagram, 100% Podcast. Und ja, nächste Woche kommt dann noch so eine Prognosefolge und was uns da noch so einfällt. Und dann ist es ja auch endlich wieder soweit.
Ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich habe richtig Bock wieder, sich jetzt auch wieder mit den ganzen Vereinen zu beschäftigen. Es macht richtig Spaß. Prognose wird, denke ich, auch wieder was Gutes drin sein. Kann man, denke ich, auch in einem Jahr wieder drauf gucken und sich an die Stirn fassen, was man damals gesagt hat. Ich freue mich, du dich hoffentlich auch, und damit entlassen wir euch in eine hoffentlich recht ereignislose Woche.
Ciao.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.